Vielen Dank für den wunderschönen Lobpreis. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam Zeit haben, auch auf das Wort Gottes zu hören. Ich bin erstmal echt froh, dass ich hier oben so stehen kann. Einige von euch wissen das. Wir waren mit Blieskes Skifahren. Ist immer was los, wenn man mit dem Ulf unterwegs ist. Aber in dem Fall war er völlig unschuldig. Ich war ganz alleine unterwegs am letzten Tag und bin irgendwie gestürzt. Und habe deswegen ein blaues Auge mitgebracht aus diesem ansonsten wirklich wunderschönen Urlaub. Und weil es innen drin ein klein bisschen mehr als ein blaues Auge war, bin ich wirklich dankbar, dass viele von euch das so mitbekommen haben, das auch im Gebet vor Gott gebracht haben und dass ich hier jetzt so stehen kann und ihr es vielleicht, wenn ihr genau hinseht, noch ein bisschen sehen könnt. Aber ich ansonsten ganz zuversichtlich bin, dass es das dann auch war. Ja, es war ein schöner Urlaub und ich möchte auch noch eine andere Geschichte aus diesem Urlaub erzählen, die dann zu dem Bibeltext führt, den ich heute mit euch gemeinsam lesen möchte. Wir waren da unterwegs und wenn man nicht so oft auf Skiern steht, dann ist es ja manchmal besser, man leiht sich die Skier, so hatte ich das auch gemacht. Ich war also mit so Leihskiern unterwegs, das kann man dann auch sehen, da ist dann so ein Aufkleber drauf, dass das Leihskier sind. Und einmal machten wir so eine Abfahrt und es war das ja schon Frühling, sodass, wenn man ganz runter fährt, ist nicht mehr so viel Schnee da. Und wenn man dann so, wenn man dann nicht so ganz genau aufpasst und man fährt so, dann hört irgendwann der Schnee auf, dann kommen so kleine Steinchen, dann gibt das so ein gewisses Geräusch, wenn man mit den Skiern auf diese Steinchen kommt. Hört man nicht gerne, ne? Ist nicht gut für die Skier. Aber irgendwie war das jetzt halt mal so passiert. Und neben mir stand ein Mann, den ich jetzt ansonsten gar nicht kannte, und der guckte so auf die Skier runter und sagte zu mir, ach, sind ja nur Leihskier. Sind ja nur die Leihskier, ne? Jetzt waren wir ja mit Kindern unterwegs und da möchte man ja immer auch den pädagogischen Gestus beibehalten. Wir haben das natürlich sofort zum Anlass genommen, mit unseren Kindern zu besprechen, dass nur weil etwas geliehen ist, man deswegen nicht weniger sorgfältig damit umgehen muss. Im Gegenteil, eigentlich sogar sorgfältiger. Dann ist es ja auch schön, wenn man so eine, wenn man so einen pädagogischen Hinweis auch nochmal biblisch untermauern kann. Und dann haben wir gefragt, ja, wer kennt denn eine Geschichte in der Bibel, wo etwas geliehen war? Wer kennt denn, das ist ja, unsere Kinder sind ja hier in dieser Gemeinde, immer auch in den Kinderstunden und kriegen viel mit. Und dann haben die Kinder ja auch so das Problem, dass sie alles schon kennen, alles schon gehört haben. Aber das war eine Frage, wo sie jedenfalls mal ein bisschen drüber nachdenken mussten. Wir übrigens auch, weil so ganz hundertprozentig auf dem Schirm hatten wir das jetzt auch nicht, aber wir wussten, es gibt da irgendwo eine Geschichte in der Bibel, da sagt jemand, ach und es war geliehen, ach und es war geliehen. Also man hat ja dann immer auch die mobilen Geräte dabei, sodass man das in der Gondel ganz gut nachgucken kann und wir haben die Geschichte dann auch gefunden. Sie ist relativ kurz und ich lese sie euch einfach mal vor, weil sie über dieses Thema hinaus, dass man mit geliehenen Sachen gut umgehen sollte, vielleicht auch noch mehr für uns zu bieten hat, was wir jetzt nicht alles in der Gondel klären konnten, aber dafür hat man dann ja auch zu Hause nochmal Zeit. Die Geschichte steht in 2. Könige 6 und sie ist hier bei mir überschrieben, Elisa und das schwimmende Eisen. 2. Könige 6, Abvers 1. Und die Söhne der Propheten sagten zu Elisa, sieh doch, der Raum, wo wir vor dir wohnen, ist zu eng für uns. Lass uns doch an den Jordan gehen und von dort jeder einen Balken holen und uns hier einen Ort herrichten, um dort zu wohnen. Und er sagte, geht hin. Und einer sagte, tu uns den Gefallen und geh mit deinen Knechten. Und er sagte, ich will mitgehen. So ging er mit ihnen. Und sie kamen an den Jordan und hieben die Bäume um. Und es geschah, als einer einen Balken fällte, da fiel das Eisen ins Wasser. Und er schrie auf und sagte, ach, mein Herr, und dabei ist es doch geliehen. Der Mann Gottes aber sagte, wohin ist es gefallen? Und er zeigte ihm die Stelle. Da schnitt er ein Stück Holz ab und warf es hinein und brachte das Eisen zum Schwimmen. Und er sagte, hole es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Ja, es ist wirklich eine ganz kurze Geschichte aus dem Leben des Propheten Elisa. Ja, was kann man aus so einer Geschichte lernen? Das haben wir dann in der Gondel immerhin noch versucht zu klären. Gut, also es ist blöd, etwas zu verlieren, besonders wenn es geliehen ist. Und es ist schön, wenn man es wiederbekommt. Kann man noch mehr aus dieser Geschichte mitnehmen? Ich glaube schon, aber es ist schon eine extrem kurze Geschichte. Das muss man sagen. Und es hat deswegen auch bei den Auslegern durchaus Kritik an dieser Geschichte gegeben. Wenn man das so nachliest, also das ist so eine reine Wundergeschichte. Da wird so gar nichts erklärt. In einem Kommentar habe ich gelesen, ja, das sei eigentlich nicht ganz richtig bei Wundern in der Bibel. Denn Wunder in der Bibel, die müssten immer noch mal so einen höheren sittlichen Nährwert haben, weil es gehe ja am Ende gar nicht um das Wunder. Also es gibt durchaus auch diese Kritik an dieser Geschichte, weil hier einfach nur was passiert, einfach nur ein Wunder vollbracht wird, das Eisen schwimmt. Ich würde jetzt mal sagen, für den, dem das passiert ist, war die Geschichte auf jeden Fall schon mal klasse. Der hat jetzt nach dem höheren sittlichen Nährwert wahrscheinlich nicht gefragt, sondern für den war das einfach erstmal eine Riesenerleichterung. Und das Zweite ist, dass ich schon glaube und auch erfahren habe, dass man schon viel aus dieser Geschichte lernen kann, wenn man bereit ist, sich so ein bisschen tiefer darauf einzulassen. Und wir haben ja hier auch einen Stil im Umgang mit dem Wort Gottes, werden wir ja in dieser Predigtreihe nochmal vertiefen, dass wir schon immer davon ausgehen, das hat was für mich zu bedeuten, auch wenn ich das nicht unmittelbar vielleicht zunächst mal verstehe. Aber ich darf mich ruhig darauf einlassen, das ist nicht ohne Grund abgeschrieben worden unter sorgfältiger Zählung der Buchstaben für dich und für mich über tausende Jahre hinweg. Das hat der Geist Gottes nicht ohne Grund hier in diese Bibel für mich und für dich hineingeschrieben. Und deswegen dürfen wir uns hierauf auch einlassen und es auch so tun, wie das Wort Gottes sich auch selbst auslegt, nämlich auch mit so einem Funken Bereitschaft, mal Dinge auch ein bisschen übertragen oder bildlich aufzufassen. Das gehört einfach dazu und das schließt uns dann auch nochmal ganz neue Zusammenhänge auf. Okay. Ein Wunder, das hier passiert, ohne dass viel erklärt wird. Ich sage jetzt mal als Erstes, so schlecht gefällt mir das gar nicht. Wir müssen ja immer so viel reden, also besonders von hier vorne aus, so viel erklären, so viel machen. Aber zur Gemeinde und zum christlichen Glauben gehören auch Menschen, die einfach was tun, die auch nicht immer viele Worte drum machen müssen. Und so ein Typ war Elisa auf jeden Fall. Er ist insgesamt mehr der Mensch der Tat als der Worte. Wenn ihr seine Geschichten lest, das, was über ihn in der Bibel niedergeschrieben ist, er hat sicher auch gepredigt, er hatte ja diese Prophetenschüler hier, da steht auch mal irgendwo, die saßen vor dem, er wird denen schon was erklärt haben, aber ihn hat viel mehr ausgezeichnet und das ist auch alles, was wir von ihm lesen, dass er einfach Dinge getan hat. Er kam auch von der Herkunft her aus der Landwirtschaft, als er berufen wurde, da war er gerade mit 12 Joch-Ochsen unterwegs und hat gepflügt, also vielleicht auch ein Beruf, wo es nicht so sehr ums Reden geht, sondern darum, dass man einfach mal was in die Hand nimmt und einfach mal was tut. Und das ist in der Gemeinde und im ganzen Leben so wichtig. Die Taten zählen. Am Anfang der Apostelgeschichte schreibt Lukas über Jesus, dass er angefangen hat aufzuschreiben, was Jesus angefangen hat, sowohl zu tun als auch zu lehren. Das Tun kam auch bei Jesus zuerst. Und es ist für unser ganzes Leben und für das, was die Gemeinde ausmacht, so wichtig, das zu wissen. Am Ende entscheidend ist auch das, was wir tun. Und dann gucken wir uns das mal genauer an, was hier passiert. Und fragen vielleicht erstmal nach denjenigen, um die es hier geht. Also zuerst mal um Elisa. Ist ja kompliziert beim Bibellesen, weil es einerseits Elisa gibt und andererseits Elia. Und die haben auch noch direkt hintereinander gewirkt und unterscheiden sich ja nur mit einem einzigen Buchstaben. Insofern muss man da immer so ein bisschen aufpassen, dass man die nicht durcheinander bringt. Elia war der Erste, eine ganz große Gestalt des Alten Testamentes, ein Kämpfer für den Glauben an Gott, ein Kämpfer gegen den Baalskult, gegen den Kult für diesen Götzen Baal, ein Kämpfer für die Einheit Gottes. Elia hat im ganzen Alten Testament eine große Bedeutung. Es gab ja auch diese geheimnisvolle Verheißung, Elia kommt noch einmal wieder. Das hat sich dann in Johannes dem Täufer erfüllt. Und es gibt ja auch diese große Szene, wo Jesus auf dem Berg ist und sich mit Mose und Elia in einer visionären Szene trifft und sie besprechen das, was das Leben des Herrn Jesus und seinen Tod betrifft auf diesem Berg. Elia ist also, wenn man die beiden jetzt mal vergleicht, irgendwie ganz klar der eigentliche, der ganz große Prophet. Und Elisa, könnte man dann denken, ist vielleicht nur so der Nachfolger, so römisch 2. Ne? Elisa, römisch 2 von Elia. Nein, Elisa ist schon jemand, der nochmal ganz andere Seiten zum Klingen bringt in dem Wesen Gottes, als Elia das konnte. Es fängt schon damit an, dass dieser Name Elisa, das ist also jetzt nicht unser weiblicher Vorname Elisa, der ja eine Kurzform von Elisabeth ist, sondern ein hebräischer Name, auch Elisha, heißt das in manchen Bibeln auch. Und das heißt so viel wie Gott hilft oder Gott rettet. Und es ist interessant, dass der Name Jesus genau das Gleiche bedeutet. Es sind in zwei Sprachen, ist es eigentlich die gleiche Bedeutung. Und das macht schon ganz viel deutlich von dem Wesen, das Elisa so hatte. Manche haben auch gesagt, er ist so der Mann der Gnade. Ein Prediger hat mal, habe ich jetzt gehört, gesagt, also bei Elia war das so, oder fangen wir mal mit Elisa an, bei Elisa war es so, wenn der irgendwo hinkam, da kamen alle aus ihren Löchern und sagten alle ihre Probleme, weil sie wussten, der wird uns da helfen. Ob jetzt das Wasser schlecht war in Jericho oder die Suppe, da war das falsche Kraut reingeraten. Also große und kleine Probleme, alle kamen aus ihren Löchern und Elisa hat ihnen geholfen. Bei Elia war es eher umgekehrt. Wenn der kam, dann haben sich alle verkrochen, weil das so ein Mann war, der den Leuten sehr deutlich gesagt hat, was alles falsch war in ihrem Leben. Und er so ein Mann auch des Gerichtes war. Da musste man immer aufpassen bei Elia, dass nicht gleich Feuer vom Himmel fiel, wenn man irgendwie vielleicht was Falsches gesagt hatte. Bei Elisa war das im Großen und Ganzen vollkommen anders. Er war auch kein Kind von Traurigkeit. Es gibt da eine ganz, ganz schwierige Geschichte, die so klingen könnte, als hätte Elisa irgendwelche Bären auf Kinder gehetzt. Es war wohl eher so, dass es da eine Meute und eine Rotte von, wie man früher vielleicht gesagt hätte, halbstarken oder jungen Männern gab, die ihm wirklich ans Leben wollten und ihn bedrohten. Und da gibt es dann auch ein Gerichtswunder, weil dann Bären kommen, die Elisa da ziemlich tatkräftig zu Hilfe kommen. Aber das ist nicht das, was das Wesen von Elisa so sehr kennzeichnet. Er ist mehr derjenige, der wohltuend und heilend unterwegs ist. Der Mann der Gnade. Und deswegen ist er auch so ein besonderer Wundertäter. Das schwimmende Eisen, die Brot, es gibt auch eine Brotvermehrung bei Elisa. Gibt es auch schon bei Elisa, nicht erst bei Jesus. Bis hin zur Heilung, Naaman, der Syrer wird geheilt. Und bis hin zur Totenaufweckung. Es war eine Zeit, in der er gelebt hat, die sehr schwierig war. Es ging im Großen und Ganzen bergab mit dem Volk Gottes. Es gab Niedergang, Götzendienst, wahnsinnig viel Gewalt, schreckliche Kriege. Elisa ist auch ein Kind dieser Zeit, aber er ist unterwegs als Mann der Gnade, als Mann, der einfach Gutes tut. Und insofern ist er schon so ein Hinweis auch auf Jesus. Menschen können immer nur ganz schwache Hinweise auf Jesus sein, aber so war auch Jesus unterwegs, wohltuend und heilend. Und das ist auch das, was wir von Elisa lernen können. Und das ist auch die Botschaft, mit der Gott uns heute durch dieses schreckliche und skurrile Leben schicken möchte, dass wir trotzdem unterwegs sein können als Leute, die das weitergeben und weitertragen, was Gott an Gutem für jeden Menschen hat. Deswegen finde ich es toll, dass die Gemeinde auf dem Stadtfest präsent ist, dass da Leute stehen, die einfach für gute Laune sorgen, sich um die Kinder kümmern, Angebote machen und irgendwo das repräsentieren und vertreten, was Gottes Wesen in dieser schwierigen Zeit ausmacht. Güte und Gnade, die für jeden einzelnen Menschen geht. Toll, dass es das Stadtfest gibt am 1. Mai, dass wir was machen hier für Menschen, für Flüchtlinge und auch für die, die schon länger hier wohnen. So ist Jesus, so können Leute sein, die ihm nachfolgen. Und dann werden auch Dinge möglich, die sonst unmöglich wären. Unmögliches wird möglich, wenn man mit dieser Haltung und mit diesem Gott unterwegs ist. Und das nennt man Wunder. Und das passiert auch hier in dieser Geschichte. Es gibt noch was Zweites, was bei Elisa sehr schön ist und was ihn auch auszeichnet gegenüber seinem Vorgänger Elia. Elia war ein absoluter Einzelkämpfer. Der Mann war für sich unterwegs, der hatte eine klare Vision, der hat Gottes Aufträge ganz klar umgesetzt, aber er war auch eben immer für sich. Und Elisa ist von Anfang an der soziale Typ. Es fängt schon bei der Berufung an, Elia geht da vorbei, wirft so den Mantel auf Elisa, da wusste man damals, was das zu bedeuten hatte, du bist jetzt mein Nachfolger. Und Elisa sagt, sehr gut, ich bin dabei, aber so schnell geht das jetzt nicht, weil hier sind noch ein paar Leute, von denen muss ich mich erst verabschieden, meine Familie und so weiter. Und er macht erstmal, zum Erstaunen von Elia, kann man so ein bisschen rauslesen, er macht erstmal ein richtiges Fest. Er opfert die Ochsen, mit denen er da gepflügt hat, und dann kriegen alle was zu essen. So, und dann zieht er mit. Ein ganz anderer Stil. Elisa ist der Mann der Gemeinschaft. Und deswegen sehen wir ihn eben auch hier in Verbindung mit diesen Prophetenjüngern. Er ist nie alleine unterwegs. Er hat auch immer noch mal so einzelne Diener. Gehasi ist ja so ein berühmter Schüler von ihm gewesen, aber auch andere. Das sind auch nicht nur Leute, die einfach da sitzen und staunen dürfen, was der große Prophet tut. Nein, die werden auch einbezogen. Es kommt immer wieder vor, dass er seinen Diener auch mal ausschickt. Komm, mach du dieses Kind mal gesund. Klappt zwar meistens nicht, aber es passiert trotzdem, die Leute werden einbezogen und er hört auch auf sie. Die dürfen ihm auch mal einen Ratschlag geben, einen Hinweis geben. Und das ist so großartig. Elisa selbst hat das erlebt. Er war Schüler von Elia. Und als Elia in den Himmel entrückt wird und er dabei sein kann, da ruft er, mein Vater, mein Vater. Also das ist nicht nur einfach so ein Studentenverhältnis, da steckt schon viel mehr drin an Beziehung. Und er selbst hat dann auch wieder Schüler und Leute, um die er sich kümmert, mit denen er unterwegs ist. Ich sage das auch deswegen so ausführlich, weil das ja mit unserem Jahresthema hier durchaus viel zu tun hat. Wir reden ja in diesem Jahr viel über dieses Thema Jüngerschaft. Und ich glaube, wir dürfen uns nochmal neu ermutigen lassen, wirklich auch geistliche Beziehungen aufzubauen. Menschen zu suchen, von denen ich geistlich lernen kann, die mich weiterbringen in meinem Glauben und gleichzeitig auch bereit sein dazu, mit anderen, die vielleicht noch mehr am Anfang sind, das, was Gott mir gezeigt hat, zu teilen, sie zu ermutigen und stark zu machen. Es wäre toll, wenn das dieses Jahr unsere Gemeinde noch stärker prägt als bisher schon. Ja, das ist der Elisa und dann sind hier diese Söhne der Propheten. Also ich habe schon gesagt, Söhne, ne, das verweist irgendwie auf eine Beziehung. Das waren natürlich nicht buchstäblich alle jetzt die Söhne irgendwelcher Propheten, sondern es waren Leute, die gerne Propheten werden wollten, sein wollten. Es war offensichtlich so, es gab da so Gruppen von Menschen, die sich zusammengefunden hatten, vielleicht auch zusammen lebten, vielleicht auch nicht, aber jedenfalls sich trafen mit ihren Familien auch. Das sieht man in anderen Geschichten. Das waren jetzt keine zölibatären Prophetensöhne, sondern das waren alles Leute mit Familie. Und die trafen sich, um Gottes Gegenwart zu suchen und um im Glauben weiterzukommen. Das waren überwiegend keine reichen Leute, sieht man auch hier. Man merkt schon, der ganze Kontext ist jetzt nicht von Wohlstand geprägt. Es waren einfache Leute und sie versuchten in dieser Gesellschaft den Glauben an Gott wachzuhalten. Sie wollten das Salz in der Suppe des damaligen Volkes Gottes sein. Und insofern sind sie irgendwie für mich auch so ein Hinweis auf das, was heute auch Gemeinde ist. Und dann kann man sich immer fragen, also diese Söhne der Propheten, wenn ihr das mal zu Hause nachlest, das war manchmal auch ein trauriger Verein. Also so eine richtige Erfolgstruppe war das nicht immer. Die hatten so ihre Erkenntnisse, sie haben auch mal was von Gott gehört, aber häufig war das auch so knapp daneben. Dann als Elia entrückt wurde zum Beispiel, Da war ja Elisa mit ihm unterwegs und hat das am Ende auch gesehen, ganz, ganz wichtig. Und die Söhne der Propheten sind immer so auf Abstand und rufen Elisa immer irgendwas zu. Und sie wussten auch, heute wird doch Elia entrückt. Ja, sie rufen ihm das zu. Sie wissen aber mit dieser Botschaft gar nichts anzufangen. Und am Ende, als Elia dann wirklich entrückt ist und Elisa zu ihnen kommt, da sagen sie zu ihm, hör mal, sollen wir nicht doch lieber mal einen Suchtrupp ausschicken? Ja, so vielleicht hast du den irgendwie nur verloren oder vielleicht ist diese Entrückung auch irgendwie, weiß ich nicht, ein Rohrkrepierer gewesen und der ist gar nicht in den Himmel gekommen, sondern der sitzt irgendwo 100 Meter weiter auf einem Hügel und findet nicht mehr zu uns zurück oder so. Soll man nicht doch. Und Elisa sagt dann auch, okay, kommt, schick den Trupp los. Und also man merkt, es ist nicht alles so, manchmal ist es so wie gewollt und nicht gekonnt. Ja. Und das Tolle ist, dass Elisa mit diesen Leuten unterwegs ist. Der Elia, der hätte das vielleicht nie gemacht, das mit solchen Leuten. Ja. Der war ja auch, stand ja auch am Ende vor Gott am Berg und sagte, ich bin allein übrig geblieben. Ja. Er hat die so sehr vergessen, dass er gar nicht mehr damit gerechnet hat oder für ihn zählten die gar nicht. Ja. Aber Gott sagt dann zu ihm, hör mal, ich habe noch 7000 Leute übrig behalten, die vor dem Baal die Knie nicht gebeugt haben. Für Gott waren diese Leute nicht egal. Und wisst ihr, die Gemeinde ist ja also manchmal auch schwierig. Manches ist toll, aber manchmal denkt man auch, meine Zeit, ja. Ist mir das überhaupt angenehm, dass ich dazugehöre? Oder manches ist so, die Absicht mag ja gut sein, aber dann ist das irgendwie so schlecht ausgeführt. Oder ja, es ist auch nicht jede Predigt oder jedes Wort von Gott, wo man denkt, ja, das war jetzt aber wirklich die unbedingte Erkenntnis. Das gehört alles dazu. Aber Elisa ist mit diesen Leuten unterwegs. Und er führt sie auf einen Weg der Weiterentwicklung. Und ich glaube, es gibt auch für uns heute gar keinen anderen Weg, als dem Ideal von Gemeinde näher zu kommen, das wir vielleicht alle in uns tragen, wenn wir auch in die Bibel schauen, als einfach hier dabei zu sein und mit dazu beizutragen und auch zu akzeptieren, es ist so, dass wir Fehler machen, es ist so, dass nicht alles, was wir machen, gut funktioniert. Aber solange Elisa da ist, solange Elisa dabei ist, solange Jesus dabei ist, ist das der richtige Ort und der beste Ort, an dem man sich in dieser schwierigen Welt treffen kann. Ja, und dann führt uns das auch schon zu dem Anlass dieser ganzen Geschichte, denn in der Tat, der Anlass war ein positiver. Sie brauchten mehr Platz. Der Raum ist uns zu eng. Mitten in einer Zeit des Durcheinanders, des Abfalls von Gott, der Gewalt, gab es eine Gruppe, in der Wachstum sich abspielte, so dass der Raum für sie zu eng wurde. Und es ist großartig, dass das bis heute auch immer da geschieht, wo Menschen sich einfach auf Gott und auf den Glauben einlassen, dass man plötzlich merkt, der Platz könnte ein bisschen größer sein. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Und hier in der Gemeinde haben wir das ja auch schon gemerkt. Und es ist gut, dass man sich den Herausforderungen, die das mit sich bringt, auch offen stellt. Es gibt ja häufig auch die Haltung in Gemeinden, Herr, es muss etwas geschehen, aber es darf nichts passieren. Herr, wir wollen eine doppelt so große Gemeinde, aber es soll im Wesentlichen trotzdem alles so bleiben, wie es jetzt ist. Und dass das nicht funktionieren kann, ist ja eigentlich klar. Und viele entscheiden sich dann auf der Handlungsebene, nicht auf der Ebene der Worte, aber auf der Ebene der Handlungen und der Taten dafür, dass es doch lieber alles so bleiben soll, wie es ist. Und in der Gefahr stehen wir ja immer. Und deswegen ist es gut, sich das hier nochmal klarzumachen, dass sie hatten hier ein Problem, aber das war ein gutes Problem, denn der Raum war zu eng, weil sie einfach Wachstum hatten und tatsächlich mehr Platz brauchten. Ich habe da auch noch ein anderes Zitat oder eine kleine Geschichte von diesem Erweckungsprediger Spurgeon zu diesem Thema gefunden. Und das habe ich wiederum bei Wilhelm Busch gelesen, dass zu Spurgeon einmal ein junger Pastor kam. Und da ging es auch um dieses Thema Wachstum und so weiter. Und der Pastor sagte, also er sieht gar keine Frucht seiner Arbeit und hat sich bei Spurgeon so ein bisschen darüber beklagt. Weil bei Spurgeon war es ja grundsätzlich anders. Da mussten immer Stühle dazugestellt werden. Und dann sagt Spurgeon zu ihm, ja, meinst du denn, dass sich in jedem Gottesdienst ein Mensch bekehren muss? Da sagt der Pastor, nein, das meine ich natürlich nicht. Und da sagt Spurgeon, siehst du, und genau das ist dein Problem. Ja. Genau das ist dein Problem. Fand ich interessant und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir das erwarten, dass immer dann, wenn sich die Gemeinde trifft, immer dann, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, immer dann, wenn du persönlich was weitergibst, dass dann auch etwas passiert. Und das wünsche ich mir auch für heute. Das ist auch insofern eine schöne Gemeinschaft, als wenn sie hier jetzt aktiv werden, dann sagen sie, also jeder bringt einen Balken mit. Ne? Jeder ist beteiligt. Ne? Jeder geht an den Fluss und jeder hat seinen eigenen Balken. Und so funktioniert Gemeinde. So funktioniert es, dass wir Raum schaffen dafür, dass tatsächlich Menschen sich zu Hause fühlen können, dass Menschen sich auf Jesus hinzu entwickeln können, wenn jeder mit seinem eigenen Beitrag, mit seinem eigenen Balken an der Stelle unterwegs ist. Und dann hören Sie dieses "Geht hin", das ist hier ganz wichtig, dass Elisa zu Ihnen sagt, geht hin, ganz kurz. Er war immer knapp. Und er sagte, geht hin. Das ist auch so ein, wenn man so will, so ein kleiner Verweis auf dieses geht hin, was Jesus zu uns sagt. Geht hin und verkündigt das Evangelium, macht alle Menschen zu Jüngern. Sie hören dieses geht hin und sie schaffen Raum. Ja, und dann kann man auch Pläne machen, denn das liegt ja auch in dieser Geschichte. Die hatten einfach mal einen Plan gemacht. Ne? Die kommen nicht nur zu Elisa und sagen, ja, das ist alles so eng hier, könntest du ein Wunder tun, einfach mal das Haus verdoppeln. Nein, sie haben Pläne gemacht, sie haben sich was überlegt. Und das ist ja immer so ein Spannungsfeld zwischen dem, was ich selbst plane, was wir gemeinsam planen, und der anderen Seite, dass wir ja immer in Gottes Wegen gehen wollen, dass wir nach seinem Willen fragen wollen. Und wie findet das zusammen? In der Realität ist es ja immer ein bisschen beides. Und immer das Ringen darum, an diesen Punkt zu kommen, wo man spürt, da haben wir jetzt Frieden über eine Sache. Da hören wir dieses "Geht hin", das von Jesus kommt. Und es lohnt sich auch, darauf zu warten und den Weg zu suchen, zu dem dieses "Geht hin" von Jesus dann auch gehört. Schön ist, dass als sie dieses "Geht hin" gehört haben, sie noch eine zweite Idee haben. Da sagt einer, okay, geht hin, das klingt schon mal gut, Elisa, der Friede ist da, aber bitte komm doch auch selber mit. Komm doch auch selber mit in die Umsetzung meiner Pläne, in die Umsetzung dessen, was wir gemeinsam vorhaben. Bei Mose gibt es auch einmal so eine wichtige Geschichte, wo nach einer großen Krise Gott zu Mose sagt, okay, es bleibt bei dem Plan, das verheißene Land, das wird jetzt nicht abgeblasen, trotz allem, was passiert ist, ich schicke einen Engel mit. Und Mose sagt, nein, es wird nur funktionieren, wenn du persönlich mitkommst. Dein Angesicht muss mitgehen, sagt Mose zu Gott. Und das prägt, wenn ihr das zu Hause mal nachlest, ganz viele Geschichten auch von Elisa. Es geht immer darum, dass Elisa auch persönlich da ist. Er schickt auch mal irgendwie seinen Diener aus, aber letztendlich ist es immer Elisa persönlich, der zählt. Und es ist immer die Frage, ob nicht nur der Plan gut war, ob nicht nur die Idee richtig war und ob Gottes Segen darin gestanden hat, sondern ob ich immer darauf achte, dass Jesus dabei ist. Ganz egal, worum es geht. Und wenn es ums Holzhacken geht, ja, hier ist das so, Holzhacken, Suppe kochen, das sind hier die Themen in diesen Elisa-Geschichten. Egal, was du machst, im Beruf, in der Schule, egal, wo du unterwegs bist, Jesus sollte dabei sein. Und wenn man so unterwegs ist, dann kann man auch zu jemand werden, der selbst wieder andere begleitet. Und dann gibt es auch so ein Miteinander von Älteren und Jüngeren, so kann man diese Geschichte ja auch lesen hier. Ne? Die Jungen haben Pläne, die Alten wiegen mit dem Kopf. Naja, geht hin, ne? Aber auch mitgehen, auch mit dabei sein, das Ausbügeln, was vielleicht doch nicht so gut war. So funktioniert das, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Ja, und dann fliegt dieses Beil ins Wasser, beziehungsweise das Eisen. Also ich stelle es mir so vor, es gab ein Eisen, es war an einem Holz befestigt und dann hat er mal kräftig ausgeholt und irgendwie hatte er nur noch den Stock in der Hand und das Eisen war weg. Ist jetzt für uns vielleicht keine große Sache, aber damals Eisen, das war ja die Eisenzeit, so wie wir heute, was weiß ich, die Computerzeit oder die Handyzeit haben oder was auch immer, so war das damals die Eisenzeit. Ne? Wenn man sein Eisen hatte, man. Ne? So, und er hatte das jetzt in dem Fall nur geliehen. Und ganz praktisch und ganz einfach gesprochen, wir haben ja alle unsere kleinen Missgeschicke. Wir haben ja alle unsere Portemonnaies, Schlüssel, Personalausweise und jeder hat schon mal Dinge erlebt, die einfach richtig, richtig dumm gelaufen sind. Ich bin mal als jüngerer Mensch, also da hatte ich gerade so den Führerschein, hatte so ein altes Auto, das dann auch regelmäßig irgendwo liegen blieb und wir hatten einen Nachbarn, der war so ganz gut darin, solche Autos wieder flott zu machen. Dann war mir das irgendwo liegen geblieben. Es war bestimmt eine Stunde zu fahren. Dann ist er netterweise mit mir dahin gefahren. Als wir da ankamen, hatte ich den Autoschlüssel vergessen. Ja? Also noch heute, sag ich mal, ist mir irgendwie, wenn ich daran denke, ja, das war so unangenehm. Ja? Da musste der praktisch erstmal noch, konnte er zum Glück auch in mein Auto einbrechen, ja? Und das kurz schließen. Ich meine, der Mann konnte alles, aber es war mir trotzdem einfach total peinlich. Ja? Und wenn man es dann erzählt, ist es lustig, wenn man in der Situation ist, fühlt man sich nicht so gut. Und was hier so wichtig ist, da kommt der Schrei. Ja? Da schrie er zu Elia. Ach, und es war entliehen. Ja? Und ich kann mir und euch und uns allen das einfach nur wünschen, dass wir die Kraft haben zu diesem Schrei. Ja? Einfach darauf zu vertrauen, da hängt jetzt nicht die Welt von ab, das ist sowas von egal für den Weltfrieden, ob das jetzt wieder auftaucht und für die Zukunft der Gemeinde, ja, das ist jetzt einfach nur mein Problem und für mich ist es einfach saublöd und da kann ich zu Jesus schreien. Ja. Und ich weiß, dass viele von euch, wie auch ich selbst, schon oft erlebt haben, dass es einfach so klasse ist, wie hier Elisa hilft ihm. Und so hilft uns auch Gott in den kleinen Dingen unseres Lebens. Elisa hat vorher, in der Geschichte vorher, 2. Könige 5, den Feldhauptmann des Königs von Syrien vom Aussatz befreit. In 2. Könige 6 kommt die nächste Geschichte, da ist Elisa mit dem König von Israel unterwegs und Kriegsheeren. Und er hat zwischendurch einfach Zeit für dieses Beil, das ins Wasser geflogen ist. Und so ist auch unser Gott. Aber es können auch mal andere Dinge ins Wasser fallen, kaputt gehen, versinken, verschwinden. Ziele, die man hatte, Pläne, Beziehungen. Es kann auch mein geistliches Werkzeug abhanden kommen. Ja? Alle sind so fröhlich bei der Arbeit in der Gemeinde. Alle sind beschäftigt, jeder mit seinem Balken. Ja? Nur ich habe irgendwie, merke auf einmal, ich klopfe hier auf Holz. Ja? Da passiert gar nichts mehr. Futsch ist futsch. Mein Spirit, meine Begeisterung für Jesus, meine Begabung, irgendwie ist es abhanden gekommen. Oft hat es ja auch damit zu tun, dass da irgendwas vorgefallen ist. Und wie großartig ist es, dass Jesus auch dann derjenige ist, der das Eisen wieder schwimmen lassen möchte. Und wie wichtig ist es, erst recht dann die Kraft zu diesem Schrei zu haben. Manchmal ist man so verstrickt, so verzweifelt, so deprimiert, dass man schon gar nicht mehr die Kraft hat, sich einfach mit diesem ganz offenen Schrei an Jesus zu wenden. Manchmal ist man so beschämt über die eigene Schuld und manchmal hängt man auch noch so an manchen Dingen, die man nicht loslassen will, die auch mit Schuld zu tun haben, dass man nicht die Kraft findet zu diesem Schrei. Und zu diesem Ach, und es war geliehen. Letztendlich ist ja alles geliehen. Ja? Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Gibt es ein Lied von Manfred Siebald. Ja? Letztendlich ist das ja alles geliehen. Ja? Und wie wichtig ist es zu wissen, es gibt diesen Jesus, es gibt diesen Elisa, an den ich mich wenden kann. Und der hilft, ohne zu verurteilen. Die Frage, wie das passiert ist, spielt hier gar keine Rolle. Wohl aber etwas anderes. Wohin ist es gefallen? Ja. Es ist nicht so, dass Elisa holt nicht einfach aus der Tasche irgendwie wie so ein Zauberkünstler so, ach, ich habe sie in der Tasche, so nach dem Motto. Ne. Nein, nein, wohin ist es gefallen? Ja. Wohin ist es gefallen? Was ist da eigentlich genau passiert? Lass uns da nochmal zusammen hingucken auf diese Vergangenheit. Und dann können Dinge möglich werden, aber nicht ohne mich. Elisa sagt nicht, wie gesagt, hier hast du es einfach, sondern wo ist es? Und dann hol es heraus. Und diese Geschichte hat ein wunderbares Ende. Ja, besser, das klingt wie abgebrochen, aber besser könnte diese Geschichte gar nicht enden. Und er sagte, hol es dir heraus. Da streckte er seine Hand aus und nahm es. Am Ende ist derjenige wieder selbst aktiv. Er ist es, der aufgerufen ist, dieses Eisen wieder selbst zu greifen. Ich habe gesagt, ohne allegorische Auslegung geht es manchmal nicht. Ohne bildliche Auslegung kommt man diesen Geschichten nicht bei. Und deswegen gestattet ihr mir noch eine letzte, die ja hier auch ganz nahe liegt. Elisa macht das ja mit einem Holz. Er wirft ein Stück Holz ins Wasser. Das klingt irgendwie nach Magie, aber ich glaube, wir lesen das nochmal mit anderen Augen und hören es mit anderen Ohren und denken natürlich an das Holz des Kreuzes. Das spielt auch in anderen Wundergeschichten im Alten Testament, auch bei Mose, immer schon mal eine Rolle, dieses Wunderholz des Kreuzes. Dass da das Eisen wieder schwimmt, ja, das hat etwas mit diesem Holz zu tun. Und ich lese euch nochmal etwas vor von Wilhelm Busch. Unter Jesu Kreuz werden die Oberflächlichen besinnlich, die Unkeuschen lieben die Reinheit, die Lügner ringen um Wahrheit und die Hartherzigen werden barmherzig. Wenn ihr mit mir davon überzeugt seid, dann lasst uns unter Jesu Kreuz gehen. Wenn das Eisen schwimmen soll, dann ist es dieses Kreuz, dieses Holz, in dem die Kraft dazu verborgen liegt, wo Jesus all das auf sich genommen hat, was uns runterzieht, was dieses Eisen unter Wasser drückt. Und deswegen möchte ich damit auch schließen und euch diese Frage nochmal so stellen, ob das wichtig sein könnte, nochmal ganz bewusst sich diesem Holz, diesem Kreuz anzuvertrauen. Gero, wenn du möchtest, kannst du einfach nach vorne kommen und noch ein bisschen Klavier spielen. Und ich lade euch ein, jetzt wo wir diese wahnsinnig kurze Geschichte wahnsinnig lange besprochen haben, einfach nochmal zu überlegen, was könnte das jetzt für mich heißen? Wo ist mein Schrei? Was habe ich verloren? Was ist vielleicht versunken in mir, in meinem Leben, an Gaben, die Gott mir, an Werkzeugen, die er mir eigentlich gegeben hat, an Beziehungen? Und wenn das so ist, dann lade ich dich gleich ein, aufzustehen und ganz bewusst nochmal auf dieses Kreuz zu blicken und dich Jesus damit anzuvertrauen, um auf diesem Weg zu gehen. Wo ist es hingefallen? Wo muss ich aktiv werden? Und das Zweite ist, wer hilft mir dabei? Mit wem bin ich dabei unterwegs? Mit Jesus unterwegs zu sein ist so wichtig, aber Jesus begegnet uns auch immer in anderen Menschen. Und wo möchtest du nochmal neu einen Schritt tun, rein in echte geistliche Beziehungen? Nicht nur in Gottesdienst, sondern darin mit Menschen auch offen über das zu reden, was dein Leben betrifft und was deine geistliche Entwicklung betrifft. Und wo möchtest du so ein Mensch für jemand anderen sein? Und die dritte Frage, die ich euch auch so mitgeben möchte dann in diese Woche, ist, wo kannst du das Eisen schwimmen lassen? Ich glaube, dass Jesus mit jedem von uns in dieser Woche unterwegs sein wird. Und da wird es einen Moment geben, da kannst du das Eisen schwimmen lassen. Das können ganz kleine Dinge sein. Du hast irgendeine Begabung, du hast irgendeine Chance und du bist derjenige, der jetzt ein Wunder tun kann. Ja, ob das jetzt ein übernatürliches Wunder ist oder ein anderes Wunder, aber du kannst das Eisen schwimmen lassen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und es ist gut, sich auch darauf nochmal einzustellen, auch auf die Größe dessen, was Gott mit unserem manchmal so kleinen und engen Leben bewirken möchte. Und ich bin ganz sicher, du kannst das Eisen schwimmen lassen. Und wenn du das möchtest, dann steh auch jetzt gleich nochmal mit auf und vertraue dich Jesus ganz bewusst an. Ja, für wen das wichtig war, den lade ich jetzt ein, aufzustehen, da wo ihr seid, auf eurem Platz, und dann würde ich gerne gemeinsam mit euch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du es so gut mit uns meinst, dass du schon auf dieser Erde hier unterwegs warst und nur Gutes und Güte und Gnade verbreitet hast und Menschen einfach geholfen hast mit ihren kleinen Problemen und mit ihren Lebensproblemen. Herr, und ich möchte dich jetzt für diejenigen bitten, die aufgestanden sind, weil sie zum ersten Mal sich dir ganz anvertrauen möchten. Mit ihrem Leben, mit ihrer Schuld, mit allem, was gut ist, mit allem, was schwierig ist und ihr Leben mit dir in Verbindung leben möchten von jetzt an. Und ich bitte dich darum, dass heute Morgen hier ganz klare Entscheidungen für dich fallen. Danke, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist und dass wir unser Leben dir übergeben dürfen. Herr Jesus, und ich möchte dich für uns alle bitten, auch für diejenigen, die jetzt gespürt haben, dass es da noch etwas gibt, was versunken ist, was verloren gegangen ist, dass wir diesen Schrei an dich richten können. Danke, dass das möglich ist, Herr. Danke, dass du an diesem Kreuz auch dafür gestorben bist. Und ich möchte dich darum bitten, dass heute hier Wege beginnen, damit dieses Eisen wieder auftauchen kann, da wo es verloren gegangen ist. Und ich bitte dich darum, dass wir eine Gemeinschaft werden, in der geistliches Leben stattfindet, in der wir in tiefe geistliche Beziehungen miteinander eintreten, in der wir Väter und Mütter füreinander werden und als Geschwister zusammen unterwegs sind. Herr, und schließlich bitte ich dich für alle, die hier aufgestanden sind, weil sie neu bereit sein möchten, so unterwegs zu sein wie du, in unserem Maßstab, mit unseren Möglichkeiten. Und ich vertraue darauf, Herr, dass du in dieser Woche Wunder wirken wirst, in unserer Umgebung, da wo Menschen darauf warten, dir zu begegnen, wo sie auf kleine Hilfeleistungen warten, auf Freundlichkeit, einfach auf das, was du zum Ausdruck bringst. Und ich danke dir für jeden, der auch deswegen aufgestanden ist und bitte dich, dass du ihn mit deinem Geist erfüllst und segnest. Amen.